Auszeit. Der Recken-Podcast. Präsentiert vom A2 Shopping Center Altwarnbüchen.
Moin zusammen, Andreas Wurm hier. Wir nehmen uns zusammen eine Auszeit, bleiben aber natürlich bei unserem Lieblingsteam und unserem Lieblingssport. Der fünfte Spieltag ist durch. Unsere Recken haben den ersten Heimsieg in der Daikin Handball-Bundesliga-Saison 25-26 in der Tasche. Durchatmen, es wurde höchste Zeit und es war ein hartes Stück Arbeit. Aber so richtig durchatmen ist nicht, denn schon übermorgen, wir nehmen also heute am Mittwoch, 24. September auf, geht's weiter in der Reckenfestung. Der HC Erlangen reist an. Der aktuelle 10. ist zu Gast. Die TSV nach 5 Spielen momentan noch auf Rang 13, aber es war ja auch ein Hammerstart mit so einem pickepackevollen Programm, dass das momentan noch nicht viel sagt über die Lage der Liga, in der auch in dieser Saison jeder jeden schlagen kann, so scheint's zumindest. Schauen wir mal auf den nächsten Gegner. Trotzten dem SC Magdeburg ein 31-31 Unentschieden ab. Das war sehr, sehr stark. Davor ein Unentschieden gegen Melsungen, knappe Niederlage gegen Göppingen und den THW Kiel, aber eben auch ein Sieg gegen den Bergischen HC. Also, auch das alles kein Selbstläufer. Wie die Stimmung in der Mannschaft ist, wie hart die Zeit jetzt gerade ist mit so einem engen Spielplan und wie er sich in der Region Hannover eingelebt hat, all das besprechen wir jetzt mit Maxim Orloff, unserem heutigen Gast in der Auszeit. Moin Maxim.
Grüß dich, hi.
Freue mich, dass du da bist. Du bist ganz frisch bei uns in der Region Hannover. Hast du dich denn schon gut eingelebt?
Auf jeden Fall. Also am Anfang eine neue Stadt ist natürlich immer, sind viele Eindrücke, die man auf einmal kriegt, aber jetzt mittlerweile nach doch 3 Monaten würde ich sagen, ich bin 100%ig angekommen.
Du bist in einem Alter, ich darf das sagen, du bist 23 Jahre jung, also wir wollen dich kennenlernen. Unsere Nummer 11 ist es, 23 Jahre jung, am 1. März 2002 in Kreuztal im Siegerland geboren. Ist das nicht ein Kulturclash, Nordrhein-Westfalen? Und dann warst du jetzt lange Berlin und Potsdam? Wie war das für dich?
Ja, ist schon ein Riesenunterschied. Also Kreuztal oder genauer Ferndorf, das Dorf, in dem ich dann gelebt habe, hatte jetzt mittlerweile, weiß ich nicht, 4000 Einwohner, irgendwas zwischen 2 und 4. Und ja, dann in die Hauptstadt ziehen und in Potsdam spielen, das war erstmal ein Riesenunterschied. Ich wollte auch eigentlich nie in die Stadt. Ich habe mich eigentlich immer als Dorfkind gesehen. Mhm. Aber ich muss sagen, nach den 5 Jahren, die ich da war, habe ich Berlin doch lieben gelernt und mag es auch in der Stadt zu sein.
Über Ferndorf sprechen wir auch gleich noch, denn das war ja, ist auch ein wichtiger Schritt sowieso in deiner Karriere, kommen wir gleich noch drauf. Aber weil du gerade sagst, du hast es genossen, in der Stadt zu sein. Wenn du in Potsdam spielst, hast du dann in Berlin gewohnt oder in Potsdam?
Ich habe in Berlin gewohnt. Mhm. Also ich habe ja in der Jugend bei den Füchsen gespielt. Ja. Und bin dann mit den ganzen Jungs aus meinem Jahrgang, also Nils Lichtlein, Lasse Ludwig, die ganzen, die man jetzt bei den Füchsen spielen sieht, nach Potsdam gegangen. Und dementsprechend waren relativ viele in der Mannschaft in Potsdam Spieler, die auch in Berlin gewohnt haben. Und unser Training war ein bisschen gesplittet. Also das Krafttraining konnten wir dann in Berlin machen.
Okay.
Und einmal die Woche, also dienstags, war Handballtraining in Berlin. Dass die Potsdamer halt rübergefahren sind und dann Donnerstag, Freitag sind wir nach Potsdam gefahren. Das war dann ein bisschen Aufwand, weil aus Ost-Berlin nach Potsdam fährst du entweder durch die Stadt komplett durch oder außenrum.
Und du hast in Ost-Berlin gewohnt?
Ich habe in Ost-Berlin gewohnt, weil da war auch die Trainingshalle.
In welchem Bezirk warst du gewohnt?
Hohenschönhausen.
Okay, und das ist nach Potsdam schon ein Ritt?
Das ist ein Ritt, das kann immer von bis, wenn du Glück hast, 45 Minuten, wenn du Pech hast, bist du auch mal fast 2 Stunden unterwegs.
Absolut, da hast du es bei uns in Niedersachsen ein bisschen besser, da sind die Wege kürzer, hier in der Stadt sowieso. Ansonsten, muss man sich vorstellen, du würdest praktisch in Osnabrück wohnen, aber in Hannover spielen. Also jedes Mal zum Training ist eine brutale Zeit.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und in Berlin muss man ja auch mit allem rechnen.
Da muss man wirklich mit allem rechnen, ich bin auch mit allen Wassern mittlerweile gewaschen. Also mich kann nicht so viel aus den Socken hauen, wenn es irgendwie darum geht, was irgendwie am Hauptbahnhof sich abspielt oder mal, da hast du in Berlin alles gesehen.
Mhm. Und du bist mit relativ frühen Jahren nach Berlin gegangen. Du hast in der Füchse-Jugend gespielt. Du bist so früh von zu Hause weg eigentlich, da würde sich so mancher noch nicht wegtrauen. Wie alt warst du da?
Ich bin mit 15 zu Hause ausgezogen.
Okay, und das ist wirklich früh, oder?
Ja.
Wie war das für dich?
Ja, also es hat sich dann relativ früh bei mir rauskristallisiert in der Jugend, dass ich dann doch gut relativ talentiert bin und ja auch eine Perspektive habe. Und früher oder später, kennen ja viele, die den Weg auch gegangen sind, ist man halt irgendwie aus seinem Dorfverein ein bisschen rausgewachsen. Mhm. Brauche einfach ein professionelleres Umfeld, mehr Trainingseinheiten, andere Trainer etc. Und dann hatte ich auch, als ich in der C-Jugend war, habe ich bei der B-Jugend Oberliga damals, das war die höchste Spielklasse in der Jugend, mitgespielt in Ferndorf für die älteren Jahrgänge. Und dann sind die vor allem Vereine aus Nordrhein-Westfalen auf mich aufmerksam geworden, also Lemgo, Lübbecke, Minden, Dormagen, Bergischer HC.
Und die sind ja da auch alle drumherum. Die haben sich wahrscheinlich dann um dich gerissen sozusagen.
Ja, dann habe ich die ersten Anrufe gekriegt. Das war ein bisschen, ich kann mich an den allerersten sogar richtig gut erinnern. Da habe ich bei einem Mitspieler übernachtet, weiß nicht, PlayStation gespielt den Abend und war, ich glaube, nach einem Spiel bin ich dann mit zu ihm dann da PlayStation und Pizza gegessen oder sowas, wie man, was man halt mit 15 macht. Und dann am nächsten Morgen kriege ich einen Anruf von einer unbekannten Nummer. Bin ich eh immer ein bisschen, mag ich nicht so.
Verständlicherweise.
War das der Jugendkoordinator aus Lemgo. Mhm. Und dann mal einfach gefragt, wie es mir geht, ob ich nicht mal Lust hätte, da vorbeizuschauen. Und dann habe ich, das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie, man kennt mich jetzt, ich spiele ganz gut, irgendwie rutsche ich da jetzt mit den namhaften Vereinen rein und dann sind darauf Anrufe von anderen Vereinen gefolgt und habe mich dann am Ende ja für Minden entschieden. Mhm. War auch tatsächlich der einzige Verein, wo ich ein Probetraining gemacht habe. Mhm. Das war, also da habe ich direkt ein Probetraining gemacht und es hat mir so gut gefallen, dass ich eigentlich gar nicht mehr was anderes anschauen wollte. Und dann habe ich mich trotzdem schwer getan, wirklich den Entschluss hundertprozentig zu fassen, aber meine Eltern, die ja selber einen ähnlichen Weg gegangen sind, die waren auch beide in Weißrussland auf dem Internat. Mhm. Und meine Familie ist ja überhaupt erst in Deutschland dadurch, dass mein Vater hier in der Bundesliga gespielt hat. Mhm. Ja, von daher war es dann relativ naheliegend, beziehungsweise wusste mein Vater, was ich jetzt durchmache und hat dann dementsprechend auch gesagt, hey, hör mal, wenn du jetzt wirklich Profi werden willst, dann musst du den nächsten Schritt gehen, dann musst du auch hier ausziehen und dann habe ich mit einem weinenden, einem lachenden Auge meine neue Aufgabe entgegengenommen in Minden.
Da müssen wir jetzt nochmal drüber sprechen, weil du es ja selbst gerade auch schon angesprochen hast. Also dein Vater Alexei Orlov ist ein belarussischer ehemaliger Nationalspieler, hat dort auch sehr, sehr erfolgreich gespielt, 28-facher belarussischer Nationalspieler. Und war das auch dein Trainer in Ferndorf? Denn er hat in Ferndorf auch trainiert.
Die ganze Jugend mein Trainer gewesen.
Oh, wie ist denn das?
Hat er wirklich gut gemacht, jetzt so rückblickend. Also es war immer so, dass beim Zuhause war es Papa und in der Halle war es für mich Alex. Also nicht nie Papa gesagt beim Training. Und hat mir auch gesagt, hey, hör mal, du bist mein Sohn. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwer meckert, hey, guck mal, der bevorzugt seinen Sohn, irgendwie sowas, ist höher.
Die Gefahr ist immer da.
Ja. Ist immer da. Von daher war er mit mir auch ein bisschen strenger, würde ich sagen. Was auch gut war und die Leistung hat es dann quasi auch bestätigt oder nicht für die anderen möglich gemacht, da irgendwie zu meckern, ob dass ich von meinem Vater bevorzugt werde. Das hat er schon echt gut gemacht.
Ist immer so eine Gratwanderung. Ne? Es kann super gut gehen. Ich hatte früher in der Fußballmannschaft als kleines Kind, heute ist das ja so, da sind ja die Väter einfach die Trainer teilweise, weil es auch gar keine gibt. Aber bei euch ist das natürlich, bei so einem namhaften belarussischen Nationalspieler, der weiß natürlich auch ganz genau, der sieht das. Und wollte er aus dir vielleicht immer auch noch so ein bisschen mehr rauskitzeln, weil er das Talent erkannt hat?
Bestimmt. Also habe ich ja schon gesagt, ich wurde immer ein bisschen härter rangenommen.
Aber es ist okay.
Auch gefördert und auch meine Eltern, die haben mich zu jedem Turnier alles immer gefahren. Und gut, war dann natürlich leichter, wenn mein Vater an der Seitenlinie stand, musste er sowieso hin, dann konnte er mich auch direkt mitnehmen.
Klar.
Aber auf jeden Fall, ich habe extra Einheiten gemacht. Ich bin meinem Vater noch aufs Stadion, was direkt vor unserer Haustür war und habe dann noch Sprünge oder Sprints gemacht. Also er wollte auf jeden Fall, hat er das Talent erkannt und wollte es fördern.
Ist dein Vater auch ein bisschen ein Vorbild für dich?
Auf jeden Fall, ja. Also ich war ein bisschen zu jung, um ihn in seiner Blütezeit spielen zu sehen. Mhm. Noch ein paar Schwarz-Weiß-Aufnahmen oder die, wo das Bild alle paar Sekunden so eine Welle durchmacht, wie die Kameras halt früher waren. Ja. Sonst nur aus Erzählungen. Bob Hanning, der ja mein Trainer auch war, einige Jahre, war auch der Trainer von meinem Vater tatsächlich. Mhm. Den habe ich auch mal gefragt und dann War schon, mein Vater war schon ein sehr guter Spieler und klar ist er dann auch irgendwo mein Vorbild.
Haben sich in Berlin natürlich dann auch für dich Kreise geschlossen, ne? Wenn Bob Hanning dann eben all da auch noch ins Gespräch kommt sozusagen.
Ja, auf jeden Fall.
Hat der Geschichten von deinem Vater erzählt?
Ja, Bob hat meinen Vater mal irgendwie 5 Spiele in Folge nicht spielen lassen, weil er bei den Würfen nach dem Training nicht 100% gegeben hat. Also Bob ist ja einer, der selber mit 110% bei der Sache ist und alles, was er macht, macht er richtig und gewissenhaft. Mhm. Im Gegenzug erwartet er das natürlich auch von seinen Spielern. Und dann, ich weiß nicht mehr ganz genau, es war irgendwie so, Würfe nach dem Training noch, also für ein paar Spieler. Mein Vater hat dann mal hier so ein bisschen drauf geworfen, aber halt nicht mit 100%. Das hat Bob gesehen und hat konsequent gesagt, das brauche ich nicht. Entweder änderst du deine Einstellung oder du spielst halt nicht.
Mhm. Aber war dein Vater als Trainer und auch ein so erfolgreicher Handballer zu sein, war das für dich vielleicht als Kind nicht nur Vorbild, sondern auch so ein bisschen Drucksituation? Oder hast du immer gedacht, du müsstest vielleicht ganz besonders gut sein oder ihm auch zeigen, dass du irgendwie genauso viel Talent hast, dass du es annimmst? Oder war das für dich eigentlich immer gut, dass Papa irgendwie auch in diesem Mikrokosmos ist?
Nee, Druck würde ich gar nicht sagen. Und ich hatte auch, also klar hat man als Kind gesagt, ich will besser als mein Papa werden. Oder,
hast ja noch Zeit.
Und aber ich habe das nie, vor allem in den jungen Jahren, nie als Druck gesehen oder mir Gedanken gemacht, schaffe ich das auch irgendwann in der Champions League zu spielen wie mein Vater. Ich Handball gespielt, weil es mir Spaß gemacht hat und hatte das Glück, ein bisschen was in die Wiege gelegt zu bekommen und dementsprechend halt auch viel, viel gewonnen, viel bisschen besser als die anderen gewesen, was natürlich den Spaß auch irgendwo fördert.
Naja.
Und dadurch, dass ich, glaube ich, nie so richtig meinen Vater in der aktiven Zeit auch miterlebt habe als Kind, war das für mich auch nicht Thema oder präsent, dass ich, ob ich besser werden kann als er. Ich hatte nie das Gefühl, er will unbedingt, dass ich Profi werde oder er sieht quasi in mir eine Fortsetzung seiner Karriere.
Sondern das ist auch ein schmaler Grat. Gibt es bei vielen, ja, die, bei denen es ja so ist, ne?
Also ich erinnere mich auch einmal, da war ich ein bisschen bockig, 10, 12, 11 Jahre gewesen. Und dann zu Hause irgendwie ein bisschen Ärger bekommen für was weiß ich. Und dann im Training hat sich das so fortgesetzt, da habe ich gesagt, oh, ich habe keine Lust mehr auf Handball, weil ich dachte, jetzt habe ich ihn.
Damit tust du ihm besonders weh.
Und das hat den so kalt gelassen.
Ja?
Hat gesagt, ist mir doch egal, mach doch, was du willst, ist ja dein Leben.
Mhm.
Und dann, das war auch so ein Punkt, wo ich dann auch für mich wusste, also egal, was ich tue, ich habe die Unterstützung von meinem Vater oder von meinen Eltern und er will mich nicht irgendwie in diese Rolle Profi-Handballer drücken, sondern das kommt von mir selbst.
Ja, aber am Ende ist es ja das wirklich gut zu sehen, dass er dir da nicht so den Druck gemacht hat, obwohl er dein Talent entdeckt hat, obwohl er weiß, wie gut du bist und wie gut du vielleicht auch noch werden könntest. Aber das ist ja Eltern, die eben im Sportbereich mit sind, die können auch manchmal, das sieht man immer wieder, die können auch ganz schön grausam sein. Also da hast du ja fast schon Glück gehabt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe tolle Eltern, eine tolle Familie, die
schön.
Auch meine größten Fans sind und Kritiker geht eigentlich, sind Papa könnte ab und zu vielleicht noch mal mehr in die Kritik gehen, sind einfach auch stolz auf mich, das merke ich immer, wenn ich die Nachrichten lese oder jetzt beim letzten Heimspiel gegen die Löwen waren sie auch da und
super.
Freut sie riesig, mich in so einer Arena spielen zu sehen, dass ich der kleine Junge aus Ferndorf, der da den Ball hinterhergerannt ist, jetzt Profi in der ersten Bundesliga.
Ja, du hast gesagt, du warst schon früh sehr erfolgreich, mit Berlin zweimal A-Jugendmeister geworden, Jugendnationalspieler warst du auch, Europäische Olympische Sommerjugendfestival warst du mit der Nationalmannschaft auch mit dabei, 2019 Silber gewonnen, also auch großartig, schon mal Edelmetall um den Hals gehabt. Ja, und dann kam ja irgendwann der Wechsel in die dritte Liga, ne? Zum ersten VfL Potsdam. Wie war das für dich? War das dann der Moment, wo du registriert hast, okay, jetzt kann es ganz bis nach oben gehen? Oder war es schon der Moment, als du bei den Füchsen so gut warst?
Ich würde sagen, wenn vorher, aber es war nie, für mich war es immer klar, eigentlich schon, als ich nach Minden gegangen bin, ich will Profi werden, ich will in der Bundesliga spielen und es gab nie so einen Punkt, wo ich gesagt habe, oh, jetzt kann es dazu kommen, weil ich eigentlich der festen Überzeugung war, dass das passieren wird. Also ich habe es nie so richtig hinterfragt. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen arrogant klingen, wenn man nicht weiß, wie ich es meine, aber es war für mich, wenn ich sage, ich trainiere 8-mal die Woche, ich wechsle an die Sportschule,
ja.
Für mich gibt es keine andere Option, als das mit 100% zu machen, und die logische Schlussfolgerung daraus ist, dass ich es nach oben schaffen werde. Und so habe ich das immer gedacht, deswegen habe ich mich auch super schwer getan, wenn ich ehemalige Mitspieler gesehen habe aus der B-Jugend, die auch super talentiert waren, die sagen nach der Jugend, hey, ich spiele nicht mehr, also hoch, keine Ahnung, 4., 5. Liga, mach mein Studium und fokussieren sich auf ihren Beruf, was ja auch völlig normal ist, völlig in Ordnung. Das konnte ich nie nachvollziehen, weil für mich war es immer ganz oder gar nicht. Entweder werde ich Profi oder ich gucke halt dann, was ich mache, aber das erst, wenn es soweit wäre.
Ja, und du hast dich früh entschieden, ne? Mit 15 Jahren dann zu Hause auszuziehen und dann praktisch diesen Weg schon gehen, war eine frühe, mutige Entscheidung. Wie war diese Zeit für dich? Ist das auch eine Zeit, wo auch ein Heranwachsender, ein 15-Jähriger, ein Teenager auch Heimweh hat, auch hadert mit so einer Entscheidung? Oder warst du da eigentlich so jung und wild, dass du gesagt hast, komm, my way or highway, ich schaff das schon?
Ja, also vor allem vorher, also bevor ich gewechselt bin, war das für mich super schwierig, da die Entscheidung zu treffen. Und auch die ersten Wochen, als ich dann in Minden war, war ich ein bisschen betröppelt, hatte ich Heimweh, aber gleichzeitig waren so viele spannende neue Eindrücke, dass ich relativ schnell da angekommen bin, auch super Umfeld gehabt. Ich bin ja nicht im Internat oder in der WG gewesen, sondern mich hat eine Gastfamilie aufgenommen. Familie Jungmann, falls sie sich das hier anhört, ganz liebe Grüße. Und die haben 4 Kinder. Und alle 4 haben auch Handball gespielt. Und der jüngste von denen ist mein Jahrgang, Jona. Und mit dem habe ich dann auch in Minden in der Mannschaft gespielt.
Oh, das war gut.
Und
bin da mit ihm
zur Schule gegangen. War quasi als wie eine zweite Familie. Also,
okay, und das ging gut?
Das war super. 2 Jahre habe ich mich richtig wohl gefühlt. Am Anfang ist natürlich erstmal ein bisschen befremdlich. Aber irgendwann, als ich dann gemerkt habe, ich gehe auch mal selbst an den Kühlschrank ran, habe ich... Das war der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, okay,
jetzt habe ich mich freigesprochen.
Ich bin jetzt aufgenommen in der Familie und mit Eltern beide super lieb, fürsorglich, Wäsche gewaschen bekommen, Essen gekocht bekommen. Also war das quasi eigentlich ein ganz guter erster halber Schritt, weil ich war noch nicht ganz auf mich allein gestellt, aber bin schon zu Hause ausgezogen.
Habt ihr noch Kontakt?
Ja, ich war jetzt vor 3-4 Wochen, hat der TuS Finnhorst in Spenge gespielt und Jona, mein Gastbruder quasi, spielt in Spenge, 3. Liga. Und dann bin ich am Nachmittag hingefahren und habe beim Spiel zugeguckt. Und
schön.
Ab und zu, wenn ich es schaffe, besuche ich die auch mal. Ist natürlich jetzt ein bisschen leichter, seitdem ich in Hannover bin.
Wieder zurück bist, mehr oder weniger.
Genau.
Aber das ist ja eigentlich auch ganz schön, dass er es ja auch mit 3. Liga ja auch im Handball nicht unweit geschafft hat. Ne?
Und und auch der mittlere Bruder Jared hat 3. Liga gespielt, ist jetzt fokussiert sich mehr aufs Studium. Der noch ältere Bruder Yannick hat auch in Minden 3. Liga gespielt. Alle auch mal sporadisch bei der ersten in Minden Bundesliga-Luft geschnuppert. Handballfamilie durch und durch.
Weil du jetzt gerade so mehrfach Minden, GWD Minden gefallen, die sind ja jetzt auch aufgestiegen in der ersten Liga. Jetzt sind die praktisch, jetzt triffst du sozusagen wieder auf deinen alten Ausbildungsverein. Was hältst du denn davon, dass die jetzt auch da sind?
Finde ich gut. Ich finde, Minden ist ein Name, der in die erste Liga gehört. Super traditionsreicher Club. Ich habe viele tolle Erinnerungen, deswegen freue ich mich einfach wieder gegen die Grün-Weißen zu spielen.
Sicherlich auch spannend dann. Aber lass uns nochmal ganz kurz zurückgehen nach Potsdam. Also du warst dann in der 3. Liga, bist mit Potsdam in die 2. Liga aufgestiegen, dann auch ein bisschen Verletzungsprobleme, schon in sehr frühen Jahren, also sehr jung, und dann in die 1. Liga aufgestiegen. Wirklich einen wahnsinnigen Schritt auch gemacht. Was war das für ein Gefühl zu sagen, ey, 3., 2., 1. Liga, wow, ich bin da.
Es war eine geile Zeit auf jeden Fall. Also wir sind dann aus der Jugend, habe ich ja schon gesagt, mit ein paar Jungs und Bob nach Potsdam und haben quasi irgendwie unsere A-Jugend weitergeführt in Potsdam halt im Herrenbereich.
Ja.
Und die 3. Liga ist super für das erste Herrenjahr. Also da wird schon guter Handball gespielt. Es ist sehr körperlich und ist eigentlich perfekt, um die ersten Schritte in den Herrenbereich zu machen. Und das war hat einfach Spaß gemacht mit seinen Jungs, die dritte Liga ein bisschen
aufzumischen,
sicher zu machen, dann direkt es in die Aufstiegsrunde zu schaffen, dann auch ein paar richtige Herzschlag-Finals gehabt in der Zeit und dann verdient und souverän aufgestiegen. Mhm. Und dann ging es quasi nur bergauf für mich, dann kurz nochmal bergab, du hast es angesprochen.
Die Verletzung,
ein bisschen das
Knie, ne?
Ist sehr mild ausgedrückt. Ich war ja 11 Monate raus,
ja, ja.
Also Anfang der...
Fast die ganze Zweitligasaison fast, ne?
Oder? Ich habe die ersten 5 Spiele mitgespielt, mhm, und habe mich dann verletzt bei der European League mit den Füchsen. Mhm. Also ich hatte ein Doppelspielrecht, weil erste und zweite Liga, das kann man ja machen, wenn ja, man noch jung genug ist. Und dann in Dresden mit Potsdam gespielt, den Tag davor, ich glaube es war ein Sonntag, gewonnen, knappes Spiel, super geil gewesen. Mhm. Dann auf der Rückfahrt nach Potsdam Anruf bekommen, hey, kannst du Dienstag Euroleague spielen? Und dann sage ich, natürlich ja.
Klar, internationales Geschäft, Schaulaufen, macht man.
Und dann haben wir in Düsseldorf gegen Zaporozhye, die ja, nee, Euroleague haben sie nicht außer Konkurrenz gespielt, die waren aber auch in unserer Zweitligastaffel. Mhm. Da haben sie außer Konkurrenz gespielt,
okay,
und ihre Heimspiele in Düsseldorf ausgetragen.
Genau, damit man ihnen die Möglichkeit geben konnte, dass sie weiter ein Spiel betreten.
Genau. Mhm. Da habe ich dann ausgeholfen, kam dann erste Halbzeit früh drauf, 2, 3 gute Aktionen und dann komische Bewegung, bisschen Kontakt. Ich kann es auch gar nicht mehr so, das ging so schnell, da hat es geknackt im Knie. Ich dachte erst, was ist denn los? Dann probiert, ein paar Schritte zu machen, und gemerkt, es geht nicht, höllische Schmerzen. Dann bin ich vom Spielfeld noch gehumpelt und das waren dann die letzten Schritte, die ich dann für die nächsten 4 Monate gemacht habe. Ja, bin dann nach Berlin gefahren, die Jungs mussten mich, ich habe im 5. Stock gewohnt ohne Aufzug, okay, in Berlin, mhm, und konnte mein linkes Bein nicht mehr benutzen, habe keine Krücken gehabt, dann am ersten Tag direkt danach in der Nacht, bin dann quasi aufgestützt auf meinen Jungs, da 5 Stockwerke hochgekraxelt und ja, dann ging es Arzttermin nach Arzttermin zu dem Experten, MRT, das und das, erst hieß es, ja, es ist nur ein Bruch im Schienbein, mhm, was dann an sich eigentlich nicht so tragisch ist. Dann hat man gesehen, der Knorpel ist wurde ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Und dann war ich beim Knieexperten in Augsburg, mhm, Dr. Böhnisch, war auch auf jeden Fall Teamdoc von Augsburg, ich glaube auch vom FC Bayern München. Mhm. Also auf jeden Fall Top-Experte, was das angeht. Und war dann relativ schnell... Da lag ich unter Messer und dann hat sich herausgestellt, aus den 4 Monaten, die vorher antizipiert waren, wären deutlich mehr. Hatte Knorpelschaden 4. Grades, also das höchste, was geht, sowohl im Oberschenkelknochen als auch gegenüber quasi im Schienbein, am Schienbeinkopf. Und dazwischen der Außenmeniskus ist quasi explodiert und musste genäht werden. Und dann... Ja, fing ein relativ schweres Kapitel an. Ich war dann ja 11 Monate raus, Gesamtzeit und 3 Monate, ich glaube, ja, die ersten 2, 3 Monate war ich auf Krücken, konnte gar nicht gehen.
Mann, das hört sich sehr bitter an.
Das war richtig schlimm. Und dann hatte ich nach der OP, damit mein Bein sich weiter bewegt, das Problem war, dass der Meniskusschaden und der Knorpel, das hat sich so ein bisschen gebissen, in der Hinsicht, wie man nach der OP vorgeht.
Okay.
Weil Knorpel muss man sich ja, kann man sich wie einen Schwamm ein bisschen vorstellen. Mhm. Und der ernährt sich, sagt man, von Be- und Entlastung. Also, dass er quasi sich zusammenpresst, wieder aufsaugt, da ist ja auch Flüssigkeit drin. Und dementsprechend, wenn man nur was am Knorpel hat, ist es ratsam, relativ schnell wieder ein bisschen aufzubelasten. Aber dadurch, dass mein Außenmeniskus dazwischen da genäht wurde, sollte man den entlasten und dann war es ein bisschen konträr, dann sollte ich es komplett entlasten, was natürlich für den Knorpel nicht so gut war.
Also zwei unterschiedliche Rehabilitationsmaßnahmen.
Genau,
also
das ist die ersten Wochen. Ah. Und dann lag ich in der Motorschiene. Das ist quasi wie so eine Babywiege fürs Knie, die dann dein Knie beugt und streckt. Aha. Erst 30 Grad, 60 Grad, dann 90 Grad, jeweils 2 Wochen. Und das 6 Stunden am Tag. Also lag ich minimum mal 6 Stunden im Bett und habe einfach dieser Maschine zugeguckt, wie sie mein Knie beugt und streckt. Und das war schon eine richtig schwere Zeit. Also ich war dann auch natürlich zu Hause bei meinen Eltern. Das hat es ein bisschen leichter gemacht, weil Hotelmama dann für mich gekocht hat und alles, aber...
Oh, was ganz anderes. Aber du hast ja gerade gesagt, du hast schon sehr früh alles auf diese Karte gesetzt. Hast du da das erste Mal das Gefühl gehabt, mein großer Traum platzt jetzt? Ob das wieder komplett reparabel ist?
Nee, nicht eine Sekunde.
Kämpfernatur. Du hast immer gesagt, okay, das stehe ich jetzt durch, Visier runterklappen, ich gehe jetzt da durch.
Ja, da hatte ich auch irgendwie immer das Glück, wenn mal irgendwie ein Wehwehchen war oder sowas, hatte ich nie, wenn ich dann wieder angefangen habe, irgendwie Hemmungen oder hatte Angst, mich zu verletzen. Das wäre auch super, ja, unvorteilhaft, wenn du irgendwie gehemmt in den Sport gehst, dann passiert erst recht was. Und das, die Gedanken haben sich eigentlich so fortgesetzt. Also ich wusste, scheiße, das ist wirklich eine richtig schwere Verletzung. Aber ich hatte nie, keine Sekunde den Gedanken, ich werde nie wieder spielen.
Aber das ist auch stark, als so junger Mensch. Ich meine, da warst du wie alt? Auch ja erst
18, 19,
ja. Ne? Und die Brücke musst du ja auch erstmal gehen, zu sagen, das ist für mich jetzt nicht der Weltuntergang, sondern ich bleib da fokussiert und ich komme, wie man so schön sagt, come back stronger. Also ich gehe da stärker wieder raus.
Ja, dann man muss auch sagen, dass Bob und auch die Physios, mit denen ich dann die Reha gemacht habe und auch der Chirurg, da das auch gut gemacht haben, weil denen war schon klar, was mir wirklich, also ich wusste das nicht, es kann halt sein, dass der nicht mehr Handball spielt. Und das habe ich halt nie gehört. Das wurde nie einmal in meiner Gegenwart gesagt.
Okay.
Der Dr. Bönisch war so souverän, als ich bei ihm war, hat er mir so eine Sicherheit gegeben, dass das alles wieder gut wird. Hat dann ganz cool gesagt, ja, dann machen wir das so und so. Und dann kommst du alle 6 Wochen her, dann gucke ich mir dein Knie an.
Mhm.
Und auch die Reha hat mich dann nicht direkt bei den Füchsen gemacht, sondern bei einem Partner bei den Füchsen. Da war ein Sportwissenschaftler, der quasi mit mir immer Einzeltraining gemacht hat. Also er war die ganze Zeit für mich zuständig und hatte dann ja eine Stunde Behandlung und dann 2,5, 3 Stunden Training.
Mhm.
Und die waren auch immer zuversichtlich, haben mir Sicherheit gegeben. Und erst als ich dann fit war, ist es das erste Mal gesagt worden, so, hey, wir sind echt froh, dass du wieder Handball spielen kannst. Das war gar nicht so klar, ob das wieder wird. Und dann habe ich... Das hat mich ein bisschen baff gemacht, weil ich hatte wirklich nicht einmal im Kopf, ich kann nicht mehr Handball spielen, sondern...
Ja, aber zum Glück war es so, ne?
Ja.
Also zum Glück, wenn du die ganze Zeit, in dieser wirklich harten Zeit, die ganze Zeit dann auch noch die Angst und die Zweifel und wenn das alles mitgeschwungen hätte, dann wärst du vielleicht gar nicht so gut durch die Reha gekommen.
Ja, glaube ich auch. Also deswegen auch Riesendank an alle Beteiligten, die mich da, das heißt angelogen, die mich... zu meinem Wohl im Unwissen gelassen haben.
Mhm. Aber du hast jetzt mehrfach auch Bob Hanning angesprochen. Das hört sich auch so ein bisschen an. Er ist ja, sagen wir es mal so, jetzt auch im Handball keine unumstrittene Persönlichkeit. Hat gerade mit den Füchsen auch gerade so seine Probleme gehabt. Aber es macht so ein bisschen den Eindruck, als ob er auch so eine Vaterfigur für dich ist. Oder zumindest sehr viel von dir gehalten hat und hält. Denn... Er vertaucht immer wieder auf, jetzt auch im Gespräch.
Ja klar, also er ist keine unwichtige Person in meiner Karriere, hat mich dann ja auch aus Minden nach Berlin geholt und war dann mein Trainer bis zur Bundesliga-Saison mit Potsdam und bin jeden Tag in der Halle gesehen. Er war ja die Autoritätsperson, also irgendwo Vater, finde ich, ich weiß, was
klar.
Du meinst, aber Autoritätspersonen hat natürlich auch war ihm wichtig, nicht, dass wir nur gut Handball spielen, sondern auch war natürlich alles auch eng verknüpft mit der Schule.
Klar.
Wie ist es in der Schule, wenn wir mal Scheiße in der Schule bauen, dann kriegt er das halt auch mit und dann kriegst du auch dein Fett weg. Von daher stimmt das schon ein bisschen. Und habe ich vorhin kurz angeschnitten mit der Geschichte mit meinem Vater. Mit 100% bei der Sache, will uns nach oben bringen, fordert das aber gleichzeitig von uns Spielern auch ein.
Mhm.
Und einfach durch die enge Zusammenarbeit jetzt über die Jahre dann alles mit ihm durchgemacht, 2 Aufstiege, 2 A-Jugendmeisterschaften, ist dann auch natürlich irgendwo ein engeres Verhältnis entstanden und auch eine Freundschaft mittlerweile.
Na klar. Also das hast du überstanden. Dann ging's in die Bundesliga-Saison. Ja, dann ist der VfL, der erste VfL in Potsdam in der Bundesliga gewesen. Das war dann nicht so richtig erfolgreich. Da habt ihr wirklich so oft auf die Nase bekommen. Was macht das mit einem jungen Spieler, wenn du eigentlich ja bis dahin mit deinen zwei A-Jugendmeisterschaften Aufstieg, wieder zurückgekämpft und dann spielst du das erste Jahr Bundesliga und kriegst halt ständig auf die Mütze?
Ja, das stimmt. Ich war echt ein bisschen erfolgsverwöhnt davor und in der Saison schwierigen Start gehabt, viel knapp verloren. Mhm. Auch das Auftaktspiel gegen den Mitaufsteiger, gegen Bietigheim verloren, was irgendwie doppelt wehgetan hat. Und dann als Aufsteiger ist es schwer, wenn man keine Erfolgserlebnisse so in den ersten paar Spielen sammelt, dann gerät man schnell in so einen Strudel. Und das ist schon was für alle Beteiligten anstrengend. Also Gewinnen macht am meisten Spaß und die ganze Zeit auf den Deckel kriegen oder dann, was eigentlich noch schlimmer ist, knapp verlieren an den Punkten, vorbeikratzen. Da auf die Dauer geht das auf die Psyche und wird ein bisschen getestet, ob man in der Lage ist, Resilienz aufzubauen und trotzdem jede Woche sein Bestes zu geben.
Hat es dir am Ende auch was gebracht, aber das hat dich auch da noch stärker gemacht wahrscheinlich, ne?
Ja, also ich musste mich, was aber auch ganz gut ist, jetzt wieder ans Gewinnen gewöhnen, weil ich mich leider dran gewöhnt habe, nicht zu gewinnen.
Okay.
Was eigentlich nicht gut ist, aber ja, da gelernt, dass man auch, wenn man verliert oder auch wenn es mal nicht so gut läuft, ist das kein Zeichen dafür, dass man keinen Fortschritt macht. Mhm. Das habe ich vor allem in der Saison gesehen, selbst wenn wir dann nicht gewonnen haben. In Kiel war es ein super knappes Spiel, ich glaube -3 am Ende. Heißt ja trotzdem, man hat nichts Zählbares, was erstmal blöd ist, was man auch im Rückblick auf die Saison, wenn man auf die Tabelle schaut, sieht man das nicht, aber wir für uns als Mannschaft oder ich für mich wusste, hey, irgendwo haben wir aber einen Schritt gemacht, wir sind näher an dem Niveau der Bundesliga und das war Woche für Woche Thema, das musste man sich vorhalten und trotz Misserfolgen einfach weiterarbeiten und irgendwann hat es dann auch zum Glück mit den Punkten geklappt und ja, viel, viel gelernt, aber auch wirklich eine schöne Zeit gehabt in der Saison, auch wenn man die meisten Spiele verloren hat.
Da sind wir aber jetzt, weil du sagst, ich muss mich erst ans Siegen wieder gewöhnen. Jetzt haben wir ja zum Glück auch das erste Heimspiel der Bundesliga gewonnen. Wir haben schon in der Qualifikation zur European League zu Hause gewonnen, in der Swiss Life Hall, aber jetzt eben auch, und damit sind wir ja quasi schon jetzt im Hier und Jetzt, der erste Heimsieg. Boah. Wie viele Steine sind euch da vom Herzen gefallen? Denn ihr wart immer gut mit dabei, also weil du die Parallele zu Potsdam, ja. Ihr habt immer gut mitgespielt, knapp verloren und das war ja jetzt auch so. Ich meine, wir waren ja nicht schlecht.
Das stimmt, ja, aber dann was Zählbares zu haben und auch mal was bejubeln zu können, da sind natürlich von uns allen die Steine vom Herzen gefallen. Das war super erleichternd, aber auch einfach schön, dass die Arbeit in der Vorbereitung oder auch zwischen den Spielen Früchte getragen hat und das war einfach ein tolles Erlebnis in so einer großen Halle mit so vielen Fans.
Wahnsinn, oder?
War super laut. Also
wie viele waren in Potsdam immer da in der Halle?
2.500.
Gut, und jetzt sind wir im Schnitt bei 8.000, ne?
Das ist schon ein Riesenunterschied, also auch wenn man in die Arena einläuft und dann wird der Nachname von einem gerufen, man sieht nur die Ränge, man kann gar keine einzelnen Menschen gefühlt mehr sehen, weil das so viele sind. Ja, das ist einfach geil. Und dann mit den Fans zusammen den ersten Heimsieg zu bejubeln, war auch super schön.
Und man hört ja so oft, dass Spitzensportler dann auch sagen, ja, gewisse Dinge blendet man dann ja auch aus und so, aber in so eine Arena einzulaufen, in so eine Reckenfestung, das kann man nicht ausblenden, oder?
Nein, das kriegt man schon mit, vor allem vorm Spiel. Aber wenn es dann heim ist, gibt es einem nur Rückenwind und man hat die Halle hinter sich, man jubelt bei jeder Aktion zusammen mit 8.000 anderen Menschen. Mhm. Das hat man schon präsent, aber trotzdem blendet man das irgendwie aus. Also mir ist jetzt nicht das ganze Spiel bewusst.
Hast ja eine Aufgabe.
Ich spiele vor 8.000 Leuten. Ich habe die 40x20 Meter in der Mitte mit den 7 Gegenspielern und 6 Mitspielern auf dem Feld, auf die ich mich konzentriere. Mhm. Von daher stimmt das teilweise, aber man weiß schon, wo man spielt.
Jetzt haben wir den Wechsel ja schon angesprochen. Du bist jetzt zum Glück eine Recke. Du hast dich bis jetzt erstmal 2027 verpflichtet. Was hat den Ausschlag gegeben zu sagen, das ist genau mein Team? Denn ich könnte mir vorstellen, Angebote wird es ein paar gegeben haben.
Ja, aber es war für mich relativ schnell klar, als Christian dann auf mich zukam. Es war so, wir hatten mit Potsdam die Winterpause und dann hat man im Januar nochmal so eine kleine Vorbereitung. Nicht so lang wie vor der Saison, aber halt auch ein paar Wochen, wo man schon trainiert, aber keine Saisonspiele richtig hat. Und dann hat man natürlich Testspiele. Und dann haben wir mit Potsdam gegen die Recken gespielt und war auch jetzt aus meiner Sicht sehr erfolgreich. Ich habe eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht. Und man verfolgt ja die Saison. Das war ja eine Wahnsinnssaison für die Recken. Ich habe gesehen, wie Renas, wie Fischi sich entwickelt haben, aber auch...
Auch zu Stammspielern in der Nationalmannschaft wurden, mit den Junioren Titel geholt. Ne?
Also von daher war mir schon klar, dass hier gute Arbeit geleistet wird und auch Christian als Trainer mit den jungen Spielern irgendwas richtig macht, wenn die so aufblühen. Und genau, dann haben wir gespielt. Ich war ein bisschen tatsächlich in der Zeit... Wusste ich nicht so genau, okay, ich weiß, mein Vertrag in Potsdam läuft aus, ich will in die Bundesliga, was genau mache ich jetzt, was ist die richtige Entscheidung? Und dann kam Christian auf mich zu, mich über Flur vor der Kabine gefragt, hey Maxim, grüß dich erstmal, was machst du eigentlich nächste Saison?
So einfach kann es manchmal sein, oder?
Ja, und dann hätte ich am liebsten gesagt, sag du es mir,
das ist eine gute Antwort in dem Fall.
Und dann, ja, habe ich gesagt, nee, mein Vertrag läuft aus. Und dann ging das eigentlich ganz fix. Und ein paar Wochen später wurde alles geklärt und ich habe dann hier direkt unterschrieben. Das war für mich auch, ich stand es eigentlich nicht zur Debatte, dass ich mich für die Recken entscheide.
Ja, also irgendein anderes Angebot annehmen solltest, sondern es war von vornherein klar, wenn Christian Prokop, natürlich auch ein hochdotierter Handballspieler, aber eben vor allem eben auch Trainer, als ehemaliger Nationaltrainer, das schwingt schon ein bisschen mit, ne? Da denkst du schon, na, der weiß, was er will. Und dann haben wir natürlich mit Smöre ja eben auch, also einen Fachkundigen, ich meine, besser geht's ja eigentlich gar nicht.
Ja, ja. Auf jeden Fall. Und hat sich bisher auch alles bewahrheitet. Also mit Christian engem Austausch fühl mich wohl. Merke auch schon, dass ich mich angepasst habe ans Niveau, entwickeln konnte und von daher alles richtig gemacht.
Aber ist es tatsächlich, du bist ja da sensibel dafür, ist schon ein Niveauunterschied? Also du hast schon den Sprung auch gemerkt von einer Mannschaft wie Potsdam, also gut, Füchse, dann A-Jugend, aber dann schon jetzt hier zu den Recken zu kommen, dass das für dich der nächste Step auch wirklich war, ja?
Ja, auf jeden Fall. Also die Trainingsqualität ist einfach noch höher, weil die Spieler noch mal besser sind. Also wenn ich da gegen Renas in der Abwehr stehe, ist es halt einfach schwierig, ihn zu verteidigen, weil er ein guter Spieler ist. Und andersrum, wenn ich frei vom Tor stehe und da steht halt Joel oder Simon im Tor, die jetzt beide auch schon einiges geleistet haben in ihrer Karriere, da musst du einfach ein paar Prozent draufsetzen als junger Spieler, um da dann auch Torerfolg zu haben oder den Erfolg in der Abwehr die Gegenspieler zu verteidigen. Und man muss sich ja dann dem Niveau anpassen, wenn man es hinkriegen will. Und das am Anfang habe ich das gemerkt, hat mir schwer getan, Tore zu werfen im Training. Bin der Abwehr manchmal nach links und rechts geguckt und wusste nicht, was mit mir geschieht. Und Woche für Woche wurde es dann aber besser und dementsprechend habe ich mich dann entwickelt.
Und du hast noch so viel Potenzial. Ich meine, du bist 23 Jahre jung, hast aber trotzdem schon so viel eben in diesem Sport auch erlebt. Das muss man sagen. Du hast ja schon wirklich, wenn wir von deinem Auszug bis jetzt, da hast du 8 sehr intensive Jahre. Also dazu brauchen viele andere viel, viel länger.
Ja, das stimmt. Einiges erlebt. Ja.
Glaubst du, dass dann auch die Recken? Ich meine, toi, 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 und wir wollen auch nicht zu hoch das Ganze hängen, aber glaubst du, dass auch die Recken, genau wie bei Renners, bei Justus zum Beispiel, dass das ein guter Sprungbrett auch für die Nationalmannschaft dann sein kann?
Ich hoffe es. Also ist natürlich mein Traum, Nationalspieler zu sein. Ich glaube, da kannst du jeden deutschen jungen Spieler fragen.
Klar.
Und ja, wenn ich das mittelfristig irgendwie erreichen kann, wäre ich super, super glücklich. Und aber das ist auch einfach die Folge daraus, gut zu trainieren, dann das Vertrauen in der Liga zu kriegen und gut in der Liga zu spielen. Von daher geht das eigentlich Hand in Hand mit meinen Zielen, die ich sowieso habe. Und wenn ich dann quasi als, das nicht Beiprodukt, aber wenn ich dann gleichzeitig dadurch den Sprung packen würde, das wäre...
Verstehe, was du meinst.
Auf jeden Fall.
Du kannst nicht auf Nationalmannschaft trainieren, das muss mitkommen, das ist ja ganz klar.
In die gleiche Richtung.
Und ich gönne dir 29 Nationalspiele und gerne auch noch mehr, weil dann hast du deinen Papa geknackt. Und das wäre vielleicht ja auch intern für zu Hause.
Hast du recht, wenn es soweit kommen sollte und ich sollte das 30. irgendwann machen, dann lasse ich es meinem Vater wissen.
Nein, aber das ist natürlich toll, dass du hier auch Entwicklungschancen siehst. Ich meine, die Mannschaft hat so viel Potenzial. Du hast es selbst schon angesprochen. Im vergangenen Jahr haben die Recken so eine gute Saison gespielt und waren immer auch oben mit dabei. Jetzt haben wir quasi mit 16, jetzt sind wir auf 13 gestartet. Gut, 5. Spieltag, ne? Es ist alles ganz eng noch dabei. Aber es gibt so super viel Entwicklungspotenzial in der Mannschaft und trotzdem sind auch so viele Erfahrene wie Steini, der Mannschaftskapitän und so mit dabei, die auch wirklich, von denen du ja auch noch was lernen kannst.
Ja, auf jeden Fall. Also hast Marian auf der Mitte, der wenn ich dann mit ihm spiele, auf mich auch eingeht, was ich brauche oder welche Aktionen dann für mich zugeschnitten sind. Und auch wenn ich aufs Tor werfe bei Joel und der hat mir einen weggefischt, dann frage ich ihn, hat man gesehen, dass ich da hinwerfen wollte? Wie war das? Und dann bin ich auch so, dass ich nachfrage und besser werden will.
Wie klug ist das denn? Ich meine, das ist, oder machen das alle so, aber ich finde super, dass du da nachfragst und dass du wirklich dich aktiv so verbessern willst, also in einer eigenen Trainingsanalyse.
Ja, also
stark.
Weiß nicht, ob das jeder so macht, aber irgendwo kristallisiert sich das auch raus, dass dann erfahrenere Spieler ein bisschen den jungen Spielern auch ein paar Tipps auf den Weg geben. Klar macht das nicht jeder, aber bei uns ist es schon so, dass ich über die Aktion dann mit denen spreche und genau.
Ja, stark. Aber immer, man sieht's auch, ihr habt Lust, ihr seid wirklich, korrigiere mich, wenn falsch, aber ich habe das Gefühl, dass ihr auch wirklich ein Team seid. Also Handball ist natürlich ein wahnsinniger Teamsport, während man im Fußball manchmal sagt, da sind 23 Individualisten, die zwar gut sind, aber man muss gut zusammenspielen können. Im Handball geht alles viel schneller. Im Handball musst du blind aufeinander vertrauen, Wege kennen. Das scheint mir bei den Recken aber auch echt schon gut zu laufen, so zum Start in die Saison.
Ja, auf jeden Fall. Also die Jungs sind wirklich super, haben es mir leicht gemacht, mich hier einzugliedern. Und wenn man so viel Zeit miteinander verbringt und sich eigentlich jeden Tag sieht, ist es umso positiver, dass wir uns alle so gut verstehen und auch alle am selben Strang ziehen. Also du hast es eigentlich gut auf den Punkt gebracht. Das, was man von außen sieht, ist auch hundertprozentig das, was in der Mannschaft vorgeht. Mhm. Alle kommen gut miteinander aus und wir sind in der kurzen Zeit sind die Neuankömmlinge auch zu einer richtigen Einheit mit den anderen geworden und es macht einfach Spaß, zusammen mit den Jungs Zeit zu verbringen und zu trainieren. Und wie du schon gesagt hast, im Team oder Handball ist ein Teamsport und mit einem guten Teamgefüge kann man viel, viel kompensieren. Wenn 6 Spieler richtig als Team fungieren, dann schlagen sie auch eine Mannschaft, die 6 Weltklasse-Spieler haben, die aber jeder für sich nur spielen.
Haben wir ja auch bei den Recken auch schon oft genug erlebt und ich glaube, so ein Zusammenschweißen, also so ein Team, hilft dann auch, dass man diese, ich will es nicht Rückschläge nennen, weil das ist jetzt, dazu ist die Saison noch zu jung, aber ganz knapp gegen Gummersbach, in der ja auch das letzte Spiel der Saison war gegen Gummersbach, das erste Spiel der letzte Saison war gegen Gummersbach, in der Vorbereitung, Trainingslager habt ihr auch gegen Gummersbach gespielt, gegen den THW Kiel, zu hoch verloren. Ihr wart viel, viel näher dran als das Ergebnis, das letztlich 34-40 das aussagt. Gut, Flensburg nehmen wir vielleicht mal ein bisschen raus. Das hat wehgetan, glaube ich. Ja. Aber ich glaube, das schweißt, wenn ihr als Team trotzdem schon so gut seid, lässt es euch auch über diese Brücke gehen, zu sagen, ey, wir haben einen nicht so guten Start in der Saison, aber wir wissen, was wir können.
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte, als wir dann die paar Spiele verloren haben, nie das Gefühl beim Training oder in der Kabine, dass jetzt sich irgendwie Unmut breit macht.
Krisenstimmung,
nein. Sowas überhaupt nicht. Und,
na gut.
Trotzdem vor jedem Spiel alle top motiviert gewesen und dran geglaubt zu gewinnen. Von daher, mit den, sag ich mal, in Anführungszeichen Rückschlägen können wir, glaube ich, ganz gut umgehen, dadurch, dass wir so ein gutes Team geworden sind.
Und man darf auch nicht vergessen, wenn wir jetzt von Rückschlägen, was Quatsch ist, das klammern wir jetzt aus, wir nennen es nur so, damit man es verbildern kann quasi, aber wir haben zwischendrin auch die Europa-Qualifikation klargemacht. Also das ist ja auch, gehört auch zur Wahrheit mit dazu in diesem wirklich eng getakteten Programm.
Ja, das stimmt. Das war dann noch eine schöne Reise gehabt mit den
nach Skopje.
Nach Skopje, ein bisschen Flugverspätung. Aber das sind ja aber auch alles Sachen, die irgendwie ein Team näher zusammenbringen, wenn wir dann da alle zusammen irgendein Spiel spielen am Flughafen, weil wir wirklich auf unseren Flieger warten mussten, der ein bisschen zu spät kam.
Wahnsinn, ne?
Das ein paar Stunden, ja. ein bisschen das untertrieben.
Hat eure komplette Reise auf den Kopf gestellt,
ja,
eigentlich,
genau.
Ne?
Und das hat irgendwie auch Klassenfahrtcharakter mit den Jungs zusammen, von daher ist es auch einfach super cool, dass wir jetzt die Qualifikation geschafft haben und noch einige solcher Reisen bevorstehen, aber auch heißt es natürlich mehr Belastung, mehr Spiele und manchmal ein bisschen enger getaktete Wochen, aber
naja.
Dafür machen wir es ja.
Ja, wir merken das auch im Podcast. Das ist schwierig, euch wirklich zu einem, auch dich jetzt zu einem Zeitpunkt zu bekommen, wo es halt dann auch mal wirklich geht. Denn ihr habt einfach auch anderes im Kopf. Wir sind jetzt, Stand der Aufnahme, ich habe es eingangs gesagt, es ist Mittwoch, am Freitag kommt jetzt schon wieder Erlangen. Und das ist auch keine Laufkundschaft, denn die haben zum Start in die Saison jetzt auch nicht wahnsinnig schlecht performt. Jetzt gerade das letzte Spiel gegen Magdeburg, 31-31. Die können auch Handball spielen.
Die können auch Handball spielen. Also das kann natürlich jede Mannschaft in der Liga, aber ja, hast du völlig recht. Die haben ein ganz anderes Gesicht gezeigt als letzte Saison. Haben, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Punkte, aber ein, zwei Siege, ein Unentschieden.
Genau, die sind, ihr seid quasi pari sozusagen, genau. Nahezu, ja.
Und,
und auch immer knappe Ergebnisse gehabt,
genau.
Muss man sagen. Ja.
Und wenn man, jeder, der das Spiel gegen Magdeburg gesehen hat, sieht, wozu die in der Lage sind und wozu diese ganze Liga in der Lage ist. Von daher, es ist keine Laufkundschaft, geht von null los und wird 60 Minuten Krieg auf dem Spielfeld sein.
Ja, wir freuen uns drauf. Ja? Reckenfestung, 19 Uhr, Freitagabend. Das wird hoffentlich wieder ein großes Handballfest. Und für alle, die jetzt mal so reingeschneit sind und das nur mit dem Handball vielleicht noch nie live vor Ort waren, aber interessiert sind daran, ich meine, das ist Wahnsinn. Die Atmosphäre, das Tempo. Da ist wirklich 60 Minuten Action.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt auch dadurch, dass Hannover näher an Minden liegt, ein paar alte Schulfreunde auch mal zu Heimspielen einladen können, die auch so nicht richtig Handballbezug haben. Die meinten, dass jetzt das letzte Heimspiel gegen die Löwen waren ein paar da. Die meinten, das steckt richtig an. Du hast
kommst gar nicht drum rum, mitzuklatschen.
Ja, musst mitklatschen, musst mitjubeln. Die Halle ist super laut. Man hat dadurch, dass es ja eine Halle ist und geschlossen, ist es irgendwie, staut sich die Stimmung mehr auf als vielleicht in einem Fußballstadion, auch wenn da ein paar Leute mehr sind. Ja. Und hin und her, es gibt immer was zu bejubeln, weil so viele Tore fallen, weil so viel Tempo drin ist. Und ich finde, Handball ist eine überragende Sportart zum Anschauen auf jeden Fall.
Hast du irgendeinen Punkt, von dem du sagst, naja, das besprechen wir schon auch in der Mannschaft, kritisch mit uns um und sagen, ja, da müssen wir noch besser werden. Manchmal lassen wir vielleicht hinten zu viel durch oder sind wir in der Chancenverwertung noch nicht gut genug? Es gibt immer mal von Spiel zu Spiel, variiert das ja auch ein bisschen.
Ja, klar. Also, ich meine, wenn man verliert, dann ist irgendwo was nicht ganz richtig gelaufen. Und hatten dann zum Beispiel gegen Kiel 40 Gegentore, ist es schon relativ viel, auch wenn das Spiel sehr von Tempo geprägt war. Und dann, na klar, muss man sich retrospektiv das Spiel anschauen und gucken, hey, wir haben da wirklich ein paar Abschlüsse zu leichtfertig zugelassen. Unseren Torhütern damit auch nicht geholfen. Und dann haben wir dann daran gearbeitet und das hat ja auch gut geklappt gegen die Löwen. 24 Tore ist völlig, also ist eine sehr gute Zahl. Und ja, das hat man eigentlich Woche für Woche. Man hat in der Fehlersportart Handball, sage ich mal, Fehler, weil es einfach, ja, Fehler gehören zum Handball dazu. Man will ja als Abwehr den Gegner dazu bringen, Fehler zu machen. Und dadurch, dass halt so viele Fehler passieren, gibt es auch immer genug zu analysieren und kritisch zu betrachten. Von daher geht die Arbeit nie aus.
Ja, und das ist ja auch immer dieses Momentum, ne? Dann gibt es mal einen Lattenkracher, dann kommt mal wie ein Andy Wolf, der hinten einen Ball, er rennt von der Bank weg und fischt den dann irgendwie noch so raus. Das sind dann natürlich auch Momente, die so ein Spiel auch ganz schnell mal kippen lassen, wo du dir dann denkst, ey, verdammt nochmal, wir machen doch alles und wir sind so nah dran. Und bis zur 45. Minute, da wart ihr komplett auf Augenhöhe. Ja, deswegen sage ich, also wenn ihr 34 Tore selbst machst, sind 40 vielleicht zu viel, aber ich habe 34 gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Und viel ist mit Momentum im Handball, ja. Vor allem bei so knappen Spielen. Klar kämpft man sich zu dem Moment hin, wo es dann kippen kann. Mhm. Und dann ja, hat man manchmal halt Pech oder Glück und dann geht der in die Latte oder der Wurf aufs leere Tor geht nicht rein. Und da kann so ein Spiel super schnell in beide Richtungen kippen.
Ja, und das macht diesen Sport so erlebenswert. Das ist ja wirklich, also da geht ja wirklich was ab. Und wenn du dann auch noch die Fans im Rücken hast, und das ist ja bei den Recken auch so. Ich meine, wenn die Reckenfestung bebt, das soll uns erstmal einer nachmachen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich war wirklich auf der Bank gegen die Löwen erstaunt, dass von der ersten Minute, erste Aktion, starten gut rein, machen dann ein paar Tore und da ist es so laut direkt in der fünften Minute. Ja. Wahnsinn.
Ja. Stark. Ja, gut. Alle zusammen, muss man sagen. Ne? Also man gewinnt zusammen, allerdings verliert man auch zusammen und da hoffen wir, dass wir noch viele Siege feiern können. Der nächste am Freitag. Musstest du eigentlich irgendein Aufnahmeritual machen, als du jetzt in die Mannschaft gekommen bist?
Noch nicht.
Noch nicht?
Noch nicht.
Aber das wartet noch?
Das wartet noch auf mich.
Hast du eine Idee?
Ich weiß, dass... Ich weiß gar nicht, ob ich das... Ach, doch, das kann man sagen, das ist nicht so schlimm. Dass ich ein Lied vorsingen muss.
Okay, kannst du singen?
Nee.
Okay. Dann wird's schön.
Deswegen spiele ich Handball. Ich weiß auch noch nicht, welches. Ich wusste da irgendwas... Ich glaube, der richtige Weg ist, ein Lied zu wählen, wo viele mitsingen können.
Ja.
Weil dann singt man nicht alleine.
Ja. Aber was wäre denn deine Musikrichtung? Was hörst du gerne?
Ich hör wirklich
Querbeet.
Sehr viel. Aktuell House, ganz viel House-Musik, aber auch so Indie-Rock, Arctic Monkeys oder was so in die Richtung. Und Deutsch-Hip-Hop. Also ich habe ein paar Playlisten und da ist immer quasi ein Genre oder eine Stimmung und so wie ich mich gerade fühle, die Playlist wird dann abgespielt.
Okay.
Und ich glaube, beim Vorsingen wird es irgendwas Richtung Indie, alte Klassiker, die halt jeder kennt.
Wir haben ja im Stadion auch immer Reckenrocken und da gibt es ja immer eine Auswahl an Liedern. Da haben wir jetzt zum Beispiel im Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen, kriege ich hier schon Wein von Udo Jürgens gehört.
Ja, das habe ich gehört von Joel.
Ja, genau.
Ja, sowas auch gut, aber dann, ich tendiere eher zu Englisch, dass ich die Skandis, die vielleicht noch nicht so sattelfest in deutscher Musik sind, mitziehen kann.
Ja, das ist gut. Deswegen. Die skandinavischen Spieler, die mit dabei sind und die du dann auch mit einbindest. Was haben andere gemacht? Hat Live schon was gemacht? Live Tessier, ja auch frisch. Letzte Ausgabe war er hier.
Ja, jetzt hat er das Kabinenfest eben gemacht. Ich glaube, das weiß ich aber nicht und ich frage auch nicht nach, damit es nicht
peinlich
gefordert wird. Ich glaube, jeder Neuzugang richtet mal oder veranstaltet mal ein Kabinenfest.
Und wie müssen wir uns das vorstellen?
Wir haben ja in Finnhaus, der Trainingshalle oben, relativ große Kabine. Und dann ist da eigentlich viel Kreativität gelassen. Es geht darum, dass man Essen und Trinken für alle besorgt. Live hat heute Pulled Pork Burger gemacht und
ungeahnte Talente, kann er das?
War sehr lecker. Ja. War überragend. Und dann Kasten Cola hingestellt. Ich muss mir Pizza bestellen, wäre ein bisschen billig. Ich glaube, ich mache dann auch was, wo ich vielleicht einen Tag Vorbereitungszeit für brauche.
Okay.
Chili con carne, irgendwie sowas.
Okay.
Muss mal gucken.
Weil du jetzt gerade sagst, Kulinarik und Chili con carne. Wie habt ihr früher bei euch zu Hause, war da was Belarussisches? Also habt ihr viel traditionelles Essen oder war das immer, habt ihr immer auch die deutschen Gerichte quasi?
Nee, war schon viel Traditionelles dabei. Also Borscht, diese rote Beete-Suppe, kennt man, die gab's sehr oft. Mhm. Die, meine Mama macht die auch überragend. Also immer wenn ich nach Hause komme, gibt's.
Muss es
auch.
Das geben, ja?
Ja, muss es.
Ruft sie dann auch an und sagt,
sie
du kommst nachher
nach, was ich haben will.
Ich kenne das von zu Hause. Heißt auch immer, Bub, was willst du denn essen? Was
willst du essen? Ja. Mama, mir schmeckt alles.
Aber das genieße ich auch, ehrlicherweise, ja, du wahrscheinlich auch.
Das dann gibt es so einen russischen, also die russische und belarussische Küche ähnelt sich ja sehr. Mhm. Gibt es dann so einen Fleischsalat, Olivier heißt der, das mit Ei. Ich glaube, also alles gewürfelt, Ei, Karotte, Kartoffel, Fleischwurst, über zu gefüllten Eiern mit geröstet, mit so ja, angeschmorten Zwiebeln drin, Schaschlik. Also hab schon kulinarische Kultur an die Hand bekommen zu Hause.
Okay. Kochst du auch gerne selbst dann, wenn du jetzt hier?
Ja, auf jeden Fall. Also ich musste es ja irgendwie früh lernen, weil ich in Berlin war ich ja im Internat dann und hab dann lieber selbst gekocht, als in die Mensa zu gehen manchmal. Und dann am Anfang war es noch nicht so ausgefallen und dann meistens Nudeln mit irgendwas. Okay. Und dann habe ich jetzt so ein paar Gerichte mir angeeignet, die ich eigentlich ganz gut beherrsche und koche sehr gerne selbst.
Mhm. Ist das für dich auch ein Runterkommen oder ist das jetzt Kochen Mittel zum Zweck? Und wie würdest du runterkommen, wenn du sagst, okay, ich versuche mal vielleicht ja auch Handball so ein bisschen aus meinem Kopf für einen Moment wegzubekommen. Was würdest du dann tun?
Kochen macht mir schon Spaß, aber ich würde nicht sagen, dass ich zum Runterkommen benutze. Mhm. Versuche gerade wieder mehr zu lesen, beziehungsweise bin dabei und schaff's auch relativ gut, weil manchmal erwischt man sich ja schon, dass man ein bisschen zu viel aufs Handy starrt.
Absolut.
Vor allem im Bett versuche ich es dann zu meinen und dann eher ein paar Seiten zu lesen. Mhm. Merke auch, wie schnell ich dann müde werde abends, wenn man liest und nicht am Handy ist.
Ja.
Von daher geht es ein bisschen schleppend voran mit dem Buch, aber dann habe ich länger was von.
Was liest du?
Ich lese gerade zwei Bücher parallel und zwar einmal von David Goggins, Can't Hurt Me.
Mhm.
Das ist so einfach seine Lebensgeschichte. Und er war Navy Seal und früher, schwarzer Haushalt in Amerika, alleinerziehende Mutter, hat von sich selbst gesagt, er wäre eigentlich dafür prädestiniert gewesen, eine Statistik zu werden in Bezug auf Kriminalität. Und hat es dann aber geschafft, sich da rauszukämpfen, Navy Seal geworden und dann Ultramarathons gelaufen.
Okay.
Und jetzt mittlerweile so ein Motivational Speaker geworden. Genau, da bin ich fast durch. Und das zweite Buch, was ich jetzt angefangen habe, ist, ich weiß nicht genau, ich glaube, es heißt, Dich muss nicht jeder mögen. Da geht es um, Titel sagt es eigentlich schon.
Ist wichtig im Leben auch sich dessen bewusst zu sein, glaube ich.
Also das, weil ich auch selbst mich manchmal schwer tue, ich möchte halt niemanden auf den Schlips treten.
Kenne ich nur zu gut.
Und war früher auch wirklich schlecht darin, Nein zu sagen. Und ja, da geht es halt genau darum. Da bin ich noch nicht so weit, deswegen kann ich von dem Buch noch nicht so viel sagen. Aber es geht quasi um einen Mann, der zu einem Philosophen geht und die eine völlig konträre Weltanschauung haben. Und dann im Dialog quasi das Thema behandeln mit, das Leben ist ja eigentlich ganz leicht. Und wenn man so ein paar Dinge beachtet, genau.
Auch spannend.
Ja. Und sonst, um runterzukommen, muss ich sagen, dass ich gern Videospiele spiele. Mit meinen ganzen Freunden, die ich auf meinen vielen Stationen gesammelt habe.
Das macht man dann online, oder?
Ja, genau. Und das ist dann eigentlich ganz, ganz cool, weil ich dann mit ehemaligen Schulfreunden aus Minden zum Beispiel, setzen wir uns abends ein, zwei Stündchen hin und spielen alle zusammen Spiel und.
Aber da kann man dem auch dabei was Positives abgewinnen. Ja, das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Also dann so bleibt ihr in Kontakt.
Ja, so habe ich das Gefühl, dass ich die mich ein, zwei Mal die Woche mit denen treffe, obwohl ich sie gar nicht sehe. Dann reden und hält halt super in Kontakt. Und dazu kommt noch, dass die alle wenig Handballbezug haben und das auch super angenehm ist für mich, weil ich dann da mal aus der Rolle des Handballers rausschlüpfe und
als
Maxim mit meinen Freunden bisschen daddel und nicht halt als Recke Maxim.
Absolut.
Das ist, finde ich, auch ein super wichtiger Ausgleich und ist auch schön, da ein bisschen geerdet zu werden, weil man halt auch dann nur einer von den Jungs ist und nicht irgendwie...
Ja. So ein Regulativ zu haben und die einfach den Maxim wichtig ist und nicht die Nummer 11.
Genau. Ja. Finde ich sehr schön eigentlich.
Und obwohl wir ja in der Reckenfestung, wir haben sehr viele, es ist eine echte Burg, wir haben sehr viele Räume dort, Verliese und so, aber da hast du überhaupt kein Problem rauszufinden, ne? Du, also so in, so mit Escape Room und so kennst du dich auch gut aus.
Was ist denn das aufgeschnappt? ja, doch, also ich bin in Berlin, habe ich es ein bisschen lieben gelernt, war dann ganz spontan, hätte ich mal Lust drauf, so ein Escape Room mir mal da 2 Stunden quasi gemietet und bin dann aus der alten DDR quasi ausgebrochen
nach
West-Berlin. Also das war das Thema des Escape Rooms und ich mag sowieso mal ein bisschen mein Hirn anstrengen zu müssen, anderweitig und dann es hat direkt auf Anhieb so viel Spaß gemacht und war auch relativ gut, also hab da eigentlich ganz, ganz fix durchgeschafft und da die Schlüsse ziehen können. Und dann bin ich so ein bisschen drauf hängen geblieben. Also es macht mir richtig Spaß.
Kombinieren machst du gerne.
Ja.
Ja, super. Ja, es ist. Und jetzt haben wir dich wirklich, ich glaube, auch mit deiner Familiengeschichte, mit deiner Krankheitsgeschichte, mit deiner Karriere auch sehr gut kennengelernt. Jetzt machen wir den Sack, was das Kennenlernen angeht, noch zu mit. Japan ist dein Traumreiseziel, habe ich gelesen. Die Malediven hast du bereits abgehakt, aber du bist schon eine Entdeckernatur, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also man hat ja auch im Sport viel mit verschiedenen Kulturen oder verschiedenen Nationen zu tun. Dann mit den Skandinaviern oder die Kroaten, Serben, Belarussen, die ich dann auch zu Hause habe. Und von daher... Ja, es ist dann cool im Sommer auch mal was zu entdecken, mal Reiseziele zu besuchen und Japan und Korea sind auf jeden Fall auf meiner Bucketlist, vor allem weil meine Schwester ein ganzes Jahr in Korea gelebt hat.
Oh, okay.
Hat da ein Stipendium bekommen in Seoul direkt in der Hauptstadt.
Spannende Stadt.
Und hat da studieren können und hat auch super viele Fotos geschickt, Sachen erzählt und ich war dann echt begeistert von der Kultur und würde das mal gerne auch für mich erleben.
Hast du schon was gebucht für die nächste, also na gut, Saison, jetzt sind wir erstmal mitten in der Saison, jetzt kann man schwer was buchen, was?
Nee, ich habe noch nichts gebucht. Okay. Ich mal gucken, mit welchen Konstellationen, Reisegruppen ich da im Sommer was plane oder vielleicht mal alleine irgendwo hinfliege.
Sehr spannend. Ich glaube, unseren Hörerinnen und Hörern ist auch nicht langweilig geworden. Es war viel, viel drin und auf besonderen Wunsch. Also ich entwickle mich ja in diesem Podcast ja auch immer weiter und lese durchaus auch die Kommentare derer, die uns zuhören. Und ich bin sehr dankbar dafür und hoffe, dass das auch weiter so passiert. Und es wurde zum Beispiel gesagt, ich habe das bei den letzten beiden Folgen nicht gemacht, aber auf die 12 ist eine liebgewonnene Rubrik. Und weißt du was, das machen wir jetzt auch.
Okay.
Voll auf die 12.
Shoppen gehen oder online bestellen?
Online bestellen.
Winter- oder Sommerurlaub?
Sommerurlaub.
Hund oder Katze?
Hund.
Habt ihr einen?
Nee, wir haben eine Katze zu Hause.
Sehr gut. Dann weißt du, wovon du sprichst. Aber wir haben hier auch einen Senderhund bei Antenne Niedersachsen und den hast du gerade auch schon geknuddelt. Das hätte ich mir denken können. Cabrio oder SUV?
SUV.
Mhm. Kochen oder bekochen lassen? Da hatten wir gerade schon drüber gesprochen ein bisschen.
Oh, wenn ich es mir aussuchen kann, bekochen lassen.
Pizza oder Burger?
Burger.
Lineares Fernsehen oder Streamingdienst?
Streamingdienst.
Playlist oder Radio? Jetzt kannst du nur was Falsches sagen.
Beides.
Ich kann dir Antenne Schlager und Antenne Niedersachsen empfehlen. Also herzlichen Dank, voll auf die 12. Danke, dass du da warst. Das war sehr interessant mit dir und ich glaube, da kommt noch einiges. Freust du dich auf die Zukunft?
Ich freue mich riesig.
Denn du hast den Motor angeworfen. Also der Motor lief schon immer, aber die Recken, dein nächster Step und möglicherweise auch ein guter Motor für mehr?
Ich will's hoffen. Ich werde alles dafür geben, auf jeden Fall.
Prima, dann freuen wir uns auf den Freitag oder wenn ihr die Folge nach dem Spiel gegen Erlangen hört, von dem du denkst, dass wir das hinbekommen.
Auf jeden Fall.
Heimsieg?
Heimsieg.
Der nächste? Alles klar. Dann beenden wir diese Folge mit einem, und das ist in diesem Podcast traditionell, mit einem Recken.
Rocken.
So muss es sein. Danke dir, Maxim.
Sehr gerne. Dankeschön.
Der Recken-Handball-Podcast mit der TSV Hannover-Burgdorf. Präsentiert vom A2-Shopping-Center Alt-Warnbüchen mit 2000 kostenlosen Parkplätzen.